Game Change, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zum Podcast Game Changer, der Fußball-Podcast rund um den Schweizer Fußball. Ich begrüße euch ganz herzlich zur allerersten Folge. Mein Name ist Valentin. Ich bin gemeinsam mit dem Team Host vom Podcast Game Changer. Und ja, sicher ein bisschen Aufgeregtheit jetzt am Anfang dabei. Und dementsprechend ja, aber auch viel Vorfreude. Kurz vielleicht schnell zu meiner Person. Ich habe selber einen kleinen Fußballhintergrund, habe mit 11 beim FCB dürfen in den Junioren meine ersten Schritte machen, beim Traum vom Profifußballer werden. Und das hat dann leider nicht geklappt. Und ja, über Umwege bin ich jetzt eigentlich hier gelandet. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil ich denke, dass das im Verlauf von der ja, verschiedenen Folgen vielleicht mal zum Tragen kommen wird. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, bin ich nicht allein da. Ich halte Till bei mir. Herzlich willkommen, Till. Vielleicht auch schnell ein paar Worte zu dir.
Merci alle und ja, hallo zusammen denen, die jetzt zuhören. Mein Name ist Till, 30 Jahre alt, auch aus der Region Basel mit der Valentin. Auch ein Fußballhintergrund, ein bisschen schneller gemerkt wäre, dass es mit einem Profi nicht wird, aber gleich irgendwie ja, 20 plus Jahre hier in der Region Fußball gespielt. Sicher das allergrößte Hobby, das ich habe und auch am meisten darüber rede. Und da gibt es ja eigentlich nichts Besseres, wie mit jemand anderem, was gleich geht, darüber zu reden. Und vielleicht hören ein paar gerne zu. Wäre einmal nicht schlecht, würde ich sagen. Das Ziel fast schon.
Absolut, absolut. Ja, am Anfang ist es sicher noch dankbar, wenn wir noch ein bisschen Vorlaufzeit haben mit unseren engen Freunden, die jetzt vielleicht gerade am Anfang dabei sind. Und ja, also ich würde sagen, verlieren wir doch gar keine Zeit und gehen wir doch gerade über. Was ich vielleicht noch möchte sagen, gerade bevor wir jetzt in Fußball eintauchen, ist, die Struktur wird jeweils so sein, dass wir am Anfang vom Podcast jeweils werden die Super League besprechen mit den verschiedenen Spielen. Dann gehen wir wieder zur Women's Super League bei den Frauen und wechseln dann aufs internationale Parkett, wo wir werden die international tätigen Schweizer Spielerinnen und Spieler anschauen. Und am Schluss bleibt dann hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um irgendein klassisches, tägliches, alltägliches Fußballthema zu besprechen, das irgendwie gerade ja, bewegt. Aber ja, dem zu dem dann mehr später. Till, lass uns doch gerade mal zum Samstag übergehen und die ersten Spiele besprechen.
Ja, sehr gerne. Ja, es war ein bisschen komisch gewesen, für mich zumindest. Irgendwie eine Woche nach dem EM-Final, die Super League fällt wieder an. Eigentlich kaum eine Pause gehabt, also die Spieler natürlich schon, aber irgendwie so der ganze Fußball-Hype hat irgendwie gar nie eine Pause gehabt. Und ja, dann ist am Samstag ist 6 gewesen und Lugano hat gegen GC und Ivan noch gegen Zürich gespielt. Und ja, so hat man natürlich bei der ersten Runde, weiß man nie ganz genau, was man kann erwarten kann. Man hat die Vorbereitung hat man gesehen, man hat Transfers gesehen, aber auf dem Feld hat es dann doch, glaube ich, über die ganze Runde die eine oder andere Überraschung gegeben. Bei Lugano GC aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, für Lugano war es eigentlich der Saisonauftakt, den sie sich gewünscht hätten. Sie spielen ja morgen am Dienstag schon Champions League Qualifikation. Und klar ist es am Schluss mit dem Goal in der Nachspielzeit ist knapp geworden. Also mit 2-1 eigentlich in Extremis gewonnen. GC hat vor allem in der ersten Halbzeit ihre Sache auch gut gemacht, aber entsprechend ihren Möglichkeiten, das würde ich sagen, schon der verdiente Sieger gesehen. Gerade auch der Goalie von GC, der Hamel, hat sehr viele Schüsse gehabt und dementsprechend wahrscheinlich wirklich das Resultat, das man hätte können erwarten.
Ich glaube, ja. Was sind denn so deine Takeaways, die du hast jetzt zu dem Match, wo du geblieben sind oder wo du jetzt mal mitnimmst in die nächsten Runden?
Also was mich nicht speziell in diesem Match, aber so generell ein bisschen beeindruckt, schon länger, ist eigentlich das Statement, wo Lugano, oder das Standing, wo Lugano zu haben scheint mittlerweile. Also mit den zwei, vor allem den zwei Transfers vom Zanotti und vom Dos Santos, dem besten Spieler aus der Challenge League wahrscheinlich letztes Jahr, ja. Dass die Spieler sich bewusst entscheiden für den FC Lugano, finde ich schon spannend. Sie sind jetzt noch nicht so zum Tragen gekommen, aber werden das in dieser Saison sicher noch machen. Und
absolut.
Ist dann die Frage eben für mich oder vielleicht auch an dich, ob das aus deiner Sicht finanzielle Gründe hat, auch mit Partnerschaft mit Chicago oder halt sportlich, ich meine dreimal in Folge im Cup-Final, letztes Jahr zweite. Wieso entscheiden sich die Spieler für Lugano?
Das ist eine absolut spannende Frage. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass ja, Lugano ihr Standing jetzt mittlerweile langsam ein bisschen zementiert hat als einer der ambitionierteren Vereine in der Schweiz. Ich denke, es ist kein Zufall, um jetzt ganz ehrlich zu sein, was die finanziellen Mittel angeht. Ich denke, da wird sicher etwas vorhanden sein, muss ja, sonst kannst du die Spieler nicht leisten. Aber ja, gleichzeitig weiss man, glaube ich, wenn man zum FC Lugano geht oder vielleicht die Möglichkeit hat, potenziell zum FC Lugano zu gehen, dass ja, der Verein eher tendenziell vorne mitspielen. Ich glaube, auch von der Art und Weise, wie sie spielen, mit einem Trainer, der jetzt schon länger dabei ist und der ja auch ein bisschen als Taktikfuchs Geld gilt in der Szene. Ja, ist dort schon ein recht gutes Fundament vorhanden, wo und ich denke, dass, ja, dass das spannend ist für jeden Spieler, der in der Super League ist. Und wenn es jetzt nicht gerade der Primus IB ist, der vielleicht einmal eine Stufe über dem ist, dann glaube ich, dass sich Lugano oder vielleicht zusammen mit Servet ja, der Ruf schon ein bisschen erarbeitet hat und zu Recht ja, so Spieler kann anlocken.
Eine Mannschaft, die mich eben auch überzeugt hat, schon zum nächsten Match zu gehen, Yverdon gegen Zürich. FC Zürich für mich der überzeugende Auftritt gesehen. Also ich rede jetzt vom Favorit vom FCZ gegenüber Lugano. FCZ hat gute bis sehr gute Transfers gemacht aus meiner Sicht, wo sich eigentlich direkt in das System eingefügt haben, wo auch beide Goal, also zwei haben auch direkt ein Goal geschossen, ja. Perea und der Ume, ja. Und auch sonst viele von Anfang an gespielt, ich glaube von 7 Neuzugängen 4 von Anfang an gespielt und 3 reingekommen. Das musst du aus meiner Sicht schon auch zuerst mal schaffen, dass du so die Team kannst umstellen und trotzdem funktionierst. Ich glaube, man hat ein bisschen die Einstellung oder das, was der Trainer sehen will, mit seiner auch vielleicht ja, so ein bisschen Salzburg-Vergangenheit, so das hat man gemerkt, glaube ich, vor allem offensiv.
Genau, das habe ich auch in der Frage, oder? Das ist ja auch etwas gesehen, wo viele drauf geschaut haben, wie funktioniert das, wie greift das jetzt auch in der zweiten Saison, wo der Malenovic dort ist, ja, wie funktioniert das, wie blickst du da ein bisschen drauf, jetzt auf den FCZ, hast du ein Gefühl, was erwartet dich, oder was denkst
du? Ja, es ist immer schwer, oder nach einem Spieltag, logisch, aber ich habe das Gefühl, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, die Kombination von den erfahrenen Spielern um Marquesano etc. Mit dem Brecher im Goal und jetzt doch die Transfers, die dynamisch auftreten sind und also vor allem mich, der Perea vorne im Sturm, ist für mich jetzt sehr viel fürs Spiel gemacht.
Viele gute Aktionen gehabt.
Und wenn sie so weiterspielen können, klar, auch sie müssen jetzt früh schon wieder Conference League spielen. Das ist vielleicht am Anfang der Saison auch nicht gerade das Förderlichste. Und sie haben auch ein bisschen Mühe gehabt in diesem Spiel. Also sie haben in der 70. Minute erst 1-0 gemacht und dann ja die VAR-Szene am Schluss, wo es dann fast 1-1 gestanden war. Aber doch grundsätzlich, wenn sie so weiterspielen, dann werden sie sicher ja, eher auf gegen Führer schauen, gegen hinten.
Ja, das denke ich auch. Der Tosic ist letzte Saison in Serbien auch noch als Captain aufgelaufen. Ich glaube, das ist schon auch etwas, wo, ja, wenn der FCZ einen Spieler verpflichten kann, der in seinem eigenen Land auch schon für Furore sorgen konnte, dann ist das sicher auch immer ein Zeichen dafür, dass man entweder super gute Beziehungen hat oder irgendwie auch selber etwas ausstrahlt und ja, Möglichkeit hat, dann so Spieler zu verpflichten. Das ist immer cool. Ja, ich denke auch, bin da bei dir und bin gespannt, wie es weitergeht mit dem FCZ. Sicher eins von verschiedenen spannenden Projekten in der Super League.
Und was man auch von Yverdon muss sagen, oder kann sagen, wenn sie verloren haben, auch sie haben spannende junge Transfers gemacht, das heißt, das 6-Jahrgang von Lens ausgelehnt. Und ich glaube auch dort, wenn man vielleicht der Kevin Carlos, der Dorst, Goalgetter behalten kann, glaube ich, dann kann eine Platzierung wie letztes Jahr möglich sein. Sind ja doch relativ sicher dann in der Relegation Group nicht abgestiegen. Die gilt es sicher auch zu beobachten. Aber ja, in diesem Spiel, aus meiner Sicht, Zürich auch klar Sieger, verdient Sieger. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade nochmal eins weiter zum letzten Spiel vom Samstag.
Genau, das letzte Spiel am Samstag, Winterthur gegen St. Gallen. Endresultat 1-0. Für mich, nach den zwei Spielen, die ich vorhin gesagt habe, für mich dort, was sich auch statistisch belegen lässt, nicht der richtige Sieger.
Wie wir gehört haben im Fernsehen. Ja.
Genau, ja, der neue Trainer von St. Gallen, es war ein Trainerduell, wo beide neu da waren. Und der neue St. Gallen-Trainer, der Enrico Maaßen, hat mit, das habe ich noch nie gehört, irgendwie, dass ein Trainer von Expected Goals redet im Interview, das, was ich schon 2 hatten und Winterthur ja. Nur 0,3, glaube ich. Ja. Ist ja auch recht ein Sonntagsschuss gewesen. Und natürlich der Kuster, der Goalie von Winti, der wirklich fantastisch gehabt hat, wo zeigt, dass Winti nicht noch einen Goalie holen soll, auch wenn
genau, der das auch ist. Ein Spruch, ja.
Genau. Und ja, ich glaube, die beiden Teams hätten genauso unentschieden können spielen. Ich glaube, beide Teams haben das Kader relativ gut zusammengehabt. Gintia und Görtler verlängert auf St. Gallen Seite und Winti Nitaev und Gantebei abgeben. Aber ja, ich glaube, die beiden Teams kann man jetzt noch nicht aus meiner Sicht gross sagen, wer da jetzt, oder was im weiteren Saisonlauf passiert.
Ja.
St. Gallen als letztes noch eben halt auch jetzt Tobol Kostanei, bekannter Gegner für die Schweizer Teams. Doppelbelastung und ja, werden wir sehen, wie sie damit umgehen. Ja.
Ist schon lustig, ich hatte ein bisschen das Gefühl bei Winti, wo ich es auch so sehe, dass das auch komplett in die andere Richtung hätte können gehen, dass es für mich wieder so ein klassisches Winti-Spiel war. Also ich mag mich erinnern, der FCB hat so eine Phase gehabt, wo er immer im Göpp gegen Winti gespielt hat und dann auch irgendwann, wo sie aufgestiegen sind, nachher immer wieder regelmäßig Probleme im Winti gehabt. Das ist für mich so ein bisschen ein klassisches Spiel gewesen, so die Festung, die sie daheim haben. Ja, wo sie auch mal ein Match gewinnen, wo vielleicht auch in die andere Richtung gehen. Das hat mich sehr stark daran erinnert. Absolut. Und irgendwie St. Gallen auch so. St. Gallen ist immer so, da siehst du immer viele tolle Ansätze. Da gibt es immer, wie du auch schon gesagt hast, der ein oder andere spannende Spieler. Und gleichzeitig halt auch so, ja, weißt nie so recht, was du bekommst. Und das hat für mich so, dort irgendwie habe ich das Gefühl, hat sich nicht wirklich viel verändert in der Pause. Aber ja, sind wir gespannt, wie es dort weitergeht.
Absolut, ja.
Gehen wir doch gerade mal einen Schritt weiter zu den Sonntagsspielen. Und zwar gewinnt überraschenderweise am Viertel ab 2 Spiel der FC Sion als Aufsteiger gegen die Young Boys. Ich habe es ein sehr spannendes Spiel gefunden, ich habe es sehr gerne geschaut, es hat mir echt Spass gemacht. Relativ entschiedener Start von eigentlich beiden Teams insofern für mich, dass IB eigentlich gerade von Anfang an wollte dominant sein. Wiederum Sion, dass sie zwar schon reindrücken lassen hinten, irgendwie aber trotzdem auch das Gefühl hatte, dass sie mit der Spassstaffette, die sie machen, dass sie dort schon auch relative Sicherheit ausgestrahlt haben. Und ja, trotzdem, ich nehme an, du hast dann auch noch gesehen in den Highlights, IB geht verdient in Führung durch Gangula, wo davor schon eine größere Druckphase ist, wo der der, wie heisst der Stürmer, der Kleine?
Elia.
Der Elia, ja. Danke. wo einen 100% verschießt, wo schon rein müsste. Ja, wo eben dort eigentlich wirklich gut im Spiel ist. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, dort war eigentlich der Match schon, hätte sich können entscheiden. Und aus irgendeinem Grund ist dann ein bisschen ins Stülpern gekommen, weil auch Sion immer wieder mal mit langen Bällen operiert hat und dort hast du wirklich gesehen, habe ich gefunden, dass sie IB können weh machen. Weil IB hat sehr hoch stehen, auch mit der Verteidigung und gerade bei den langen Bällen sind sie dann nicht ganz so sattelfest gesehen, auch mit dem Husic und dem Laupo, der in die Innenverteidigung gerückt ist, wegen diversen Ausfällen. Ja, wo sie dann so als 1-1 bekommen, relativ unerzwungen. Und ja, nachher, ich weiß nicht, wie du siehst in der zweiten Hälfte, aber Sion hat das richtig abgezockt gemacht, habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ja, als Aufsteiger dann auch ein 2-1 heimbringen nachher, ist nicht einfach.
Also es ist sicher vom Endresultat her Riesenüberraschung, gerade in der Festung Wankdorf, der Titelverteidiger gegen Aufsteiger. Aber ich muss schon sagen, ich habe es gleich gesehen wie du, plus dann die geil-rote Karte hat natürlich absolut. Dann Sion schon eigentlich für mich, also ich habe das Gefühl, sonst hat Ibe das trotzdem noch abzockt, irgendwie heimgebracht, weil Ibe ist eigentlich, eben gerade auch letztes Jahr, irgendwie haben sie die Match dann gleich meistens noch gewonnen. Und, aber ja, wenn du zu zehnt bist und vor allem, wie du es richtig gesagt hast, gegen ein Team spielt, das viel gleich auf Konter noch weiterhin gebaut hat und ja, dann mit zu zehnt auskontert werden und das 2-1 bekommen, das sollte wahrscheinlich schon nicht passieren mit einem Team wie IB. Darum, vielleicht hätten sie es auch gleich noch können, irgendwie zu ruhiger angehen und vielleicht einen Punkt holen, aber ja, ich sage, die geil die Karte ist
der, ja, das ist sicher ein Game-Changer.
Genau.
Nein, ich sehe es auch so, ich muss aber auch schon sagen, und das ist etwas, was ich bei IB schon auch noch gespannt bin, wie sie es lösen werden. Gangula in der ersten Halbzeit gefühlt irgendwie fünf Ballkontakte, wenn überhaupt, schießt zwar das Goal, aber sonst irgendwie nach anfänglichem Sturmlauf irgendwie nicht so zum Tragen gekommen. Auch der Lia, der sicher einer der besten Spieler ist in der Liga, nicht wirklich ins Rollen gekommen. Und in der zweiten Halbzeit ist dann relativ schnell der Sediten gekommen und auch der hat nicht wirklich ins Spiel gefunden. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt. Und ja, wie du es auch schon erwähnt hast, vor allem mit der roten Karte nachher, hat es ein bisschen ideenlos gewirkt. Und ja, so war es natürlich nicht der gewünschte Start, gerade auch für den neuen Trainer Patrick Rahmen, ja, wo der sicher sich das anders vorgestellt hat. Aber ja, Sion hat sich das verdient, hat einen guten Matchplan gehabt und hat schlussendlich ja, die drei Bohnen heimgenommen, verdient irgendwo durch, weil ja, ist aufgegangen.
Was mich noch wundern, ich meine, das ist ja das Schicksal von der Schweizer Liga ein bisschen. Eben, wir haben Mitte, Ende Juli, das Transferfenster ist noch Ewigkeiten offen. Ist IB jetzt schon, gerade wie du gesagt hast, Benito verletzt, Camara verletzt, Amenda ist jetzt bei Frankfurt. Hinten haben zwei gespielt, die noch nie zusammen gespielt haben.
Ja.
Jetzt haben sie noch eine Linksverteidigung gesperrt, ist, wegen der gelb-roten Karte.
Ja.
Werden sie jetzt schon irgendwie nervös oder... Was denkst
du? Es ist schwierig zu sagen. Also ich denke schon, dass da noch die Idee rum ist, um den einen oder anderen Spieler dazu zu nehmen vielleicht. Jetzt für mich klar im Sturm ist glaube auch die Diskussion bei den Fans, oder? Weil ich meine, gerade hinten raus hat IB schon auch noch ja, Möglichkeit geboten, um allenfalls den Meistertitel loszuwerden. Und das hat unter anderem für mich schon auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass sie offensiv ja, ein bisschen ausrechenbarer geworden sind. Von dem her, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht noch etwas geht dort. In der Verteidigung, wie du auch schon erwähnt hast, der Lauper hat Innenverteidiger gespielt, ist schon gelernt, zentraler Mittelfeldspieler eigentlich. Ich finde aber, der hat seine Sache relativ gut gemacht. Das war für mich eher der Husic, der neu dazugekommen ist, wo ich ein bisschen den Eindruck hatte, dass der noch ein bisschen mehr hatte gestern. Wo ich aber denke, hey, keine Ahnung, ist durchaus möglich, dass vielleicht auf der einen oder anderen Position noch etwas geht. Ich sehe IB jetzt aber schon auch im Vergleich, gut, es ist erst eine Runde gespielt, aber ich sehe IB jetzt im Vergleich mit anderen Mannschaften schon nicht mehr ganz klar besser, wie vielleicht noch in den vergangenen Jahren. Also von dem her gehe ich davon aus, dass die, dass dort oben die entscheiden, sich kritisch werden betrachten und dass die durchaus noch mit dem einen oder anderen Transfer liebäugeln, allenfalls. Kommen wir vielleicht gerade zum nächsten Match, oder respektive einem Verein, der aktuell auch immer wieder mit regelmäßigen Transfers auf sich aufmerksam macht, nämlich dem FC Basel, der zu Gast war bei Lausanne Sport. Ja, Als Basler sicher nicht ganz einfach gewesen, das gestern wieder mit anzuschauen, hat man sich doch auch ein bisschen an die vergangene Saison wieder erinnert gehabt. Ich glaube, was gerade im Nachhinein extrem weh tut, ist so, wie man extrem früh in Rückstand geht und ja, ab dem Zeitpunkt eigentlich auf Kunststraße auswärts, so ein bisschen der Vorsprung von Lausanne hinter drei läuft. Extrem ärgerlich. Ja, und gleichzeitig auch von Lausanne Sport. Ich glaube, die haben eine sehr gute taktische Ausrichtung gewählt. Mit drei extrem schnellen, flinken Spielern vorne. Ja, wo da gerade zweimal in der ersten Halbzeit haben können zuschlagen. Der FCB dann nochmal ankommt, aber in der Dümmine gerade eine Minute später wieder das Goal bekommt. Ja, yeah. Ich weiß nicht, wie du gesehen hast, Till, aber ich habe schon den Eindruck, dort stimmt schon auch noch nichts ein oder andere. Es haben mich viele Spieler nicht irgendwie auf der Höhe gedrückt. Jetzt gerade irgendwie vor allem auch an die Innenverteidiger gedacht, wo ich eigentlich jeden könnte nennen. Für mich so ein bisschen der Gomez raussticht, der einen rabenschwarzen Tag für mich persönlich verwünscht hat und dann folgerichtig auch ausgewechselt worden ist. Wie hast du erlebt?
Ja, also du hast es auch schon gesagt, jetzt wirklich schon in der ersten Folge aufpassen, dass die Fanbrille nicht zu fest durchblickt, oder? Aber also es ist wirklich, ich glaube, recht objektiv gesehen, ich glaube auch jemandem, der jetzt vielleicht keinen Bezug hat zum FCB, dass die erste Halbzeit ja schon sehr beunruhigend gewesen ist jetzt im Hinblick auf die ganze Saison. Ich meine, man hat wirklich die, was die Fans auch gesagt haben, oder zumindest gewisse gesagt haben oder bemängelt haben letzten Sommer, wo man ja sehr viel durcheinander gemischt hat mit Transfers, hat man ja in diesem Sommer wirklich auf Kontinuität eigentlich geschaut. Also man hat es eigentlich zusammengehalten. Man ist, glaube ich, auch das Einzige, vielleicht auch nur eins von, also sicher nicht viele Teams haben mit keinem Neuzugang von Anfang an gespielt, der FCB schon. Und ja, dann die erste Halbstunde bis erste Halbzeit zu beobachten, wie die Lausanne-Offensive eigentlich gefühlt gemacht hat, was sie will, ist ja schon, ja, muss man zuerst mal, glaube ich, verdauen als Team und als Fan. Klar, man hat dann am Schluss noch zwei Goal gemacht und es ist auch schön für ein paar wahrscheinlich, wo das Selbstvertrauen kann brauchen, aber man muss realistisch sein, also die zwei Goal, ja, sind jetzt nicht so zwingend gewesen, wie zumindest das Goal von Lausanne, weil ich das Gefühl hatte, als Lausanne früher kam, ist es immer gefährlich geworden.
Total.
Sei es mit dem Oku, sei es mit dem Bernadet, mit dem Calisson, der ja immer gegen FCB töpft. Ja, das ist für mich klar verdient.
Absolut, sehe ich auch so. Also ich finde auch ein gutes Beispiel ist noch, am Schluss kriegt der FCB relativ aus dem Nichts nochmal einen Penalty und kommt auf 3-2 an und du würdest vielleicht denken, dass dort dann nochmal vielleicht ein bisschen etwas geht. Es ist aber wie gefühlt das Gegenteil der Fall gewesen. Also ich habe sicher noch eine, wenn nicht sogar zwei Chancen im Kopf von Lausanne, wo dann nochmal eine Schippe drauflegt und dann ja eigentlich ja, gezeigt hat, dass sie ganz klar der verdiente Sieger sind. Und ja, ich möchte es gerade nochmal erwähnen, weil du ja gerade nochmal aufgegriffen hast. Gerade die drei vorne sind ja, eine spannende Waffe, die da der Ludovic Magnan hat als Trainer von Lausanne. Ja, wo sicher die eine oder andere Mannschaft wird vor Problemen stellen, nichtsdestotrotz, also ich glaube, wenn du in der zweiten Minute das erste Goal fängst, dann ist noch nicht viel gespielt in der Partie und ja, dementsprechend solltest du eigentlich das Rüstzeug als Mannschaft mitbringen, um vielleicht einfach am Anfang Basics richtig zu machen, wie wo dazu gehört, einfach nicht verdammt zu früh das Goal, weil das macht jeder Mannschaft wenig, das macht unsicher. Und ja, ich glaube, du hast alles gesagt dazu, ich kann eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht bei beiden Mannschaften. Ich habe das Gefühl, dass Lausanne ja, auch für andere Mannschaften durchaus kann unangenehm werden. Und beim FCB wird man sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Wenn meines Wissens spielt gegen Lugano, ist das richtig?
Ja.
Die Heime, was ja, sicher auch nicht der angenehmste Gegner ist. Aber gut, hey, lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt der Fabio Celestini jetzt unter der Woche wichtige Inputs der Mannschaft weiter und ja, dann treten sie vielleicht gefestigter auf. Aber ja, es trifft sich sicher viel vermissen lassen. Und dementsprechend sind wir gespannt, wie es dort weitergeht.
Absolut.
Kommen wir doch gerade noch schnell zum letzten Spiel, nämlich dem Spiel von Luzern gegen Servette Genf. Dort schlägt Servette der FC Luzern knapp mit 2-1. Ich finde, es war ein spezielles Spiel gewesen, wo irgendwie noch nicht so, so viel Rhythmus hatte. Gerade Luzern hat viel probiert, auch, aber hat oft in der Aktion ein bisschen unglücklich gewirkt. Und gleichzeitig ja, dürfte man bisher auch sehr zufrieden sein mit diesen drei Bohnen, weil man jetzt vielleicht auch nicht allzu viel fürs Spiel gemacht hat, aber halt so die Sachen, die Servet auch schon in der letzten Saison ausgezeichnet hat, halt immer noch so. Dazu gehört halt auch ein bisschen dazu, dass der Trainer Thomas Eberli, der ja wieder neu ist, also wieder, wo neu ist bei Servet, wo kaum gewechselt hat, also eigentlich eine identische Startelf auf den Platz geschickt hat, wie jetzt in der Vorsaison schon, ja, wo halt auch Waffen hat mit dem Cutesa, wo ich einen extrem spannenden Spieler finde, wo das 1-0 nach einem auch extrem unglücklichen Fehler erzielt, ja, wo aber trotzdem für mich ein Spieler ist, wo jeder gegnerische Mannschaft kann weh machen. Und ja, Luzern, wo auch wieder so ein bisschen für mich dort andockt, wo sie letzte Saison schon ein bisschen ihre Mühe hatten. Genau. Und ja, also mich noch mit Wundern nehmen, ich nehme an, das hast du auch verfolgt, ist, ich glaube, mit dem Wechsel auf der Trainerbank von René Weiler, der jetzt einen Schritt weiter rauf ist und jetzt Sportchef ist, und der Neuverpflichtung vom Trainer Thomas Eberli. Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich habe mich einfach probiert zu erinnern, ob es das irgendwie schon mal so gegeben hat, dass jemand als Trainer aufhört und gleich irgendwie dann der Vorgesetzte bleibt vom neuen Trainer. Ich kann mich irgendwie daran erinnern an Alex Frey, der direkt vom Spielfeld in die Etage, in die Loge gewechselt hat, ja, zum Luzern. Aber es war natürlich ein anderer Verein gewesen. Hey, ich finde, ich kenne den Thomas Häberli als Trainer nicht so gut. Eben, also weiss logischerweise jetzt zuletzt Estland und so. Aber ich habe sicher gelesen, dass relativ viele ein bisschen überrascht sind an dieser Wahl.
Ja.
Muss aber nichts heissen, eben weil so von dem, was ich von ihm gehört habe, oder eben was du auch vorhin gesagt hast, hat er dann noch nicht viel geändert. Hat er auch, wenn es nach dem Spiel gesagt, war zwar nicht zufrieden gewesen, aber sein eigenes Team hat eben schon einmal gesagt, so ein bisschen zusammengehalten, oder? Ja. Und ein bisschen verjüngt, und ja, dann wird sich zeigen, dann hast du ja theoretisch einen direkten Vergleich mit Servet letzte Saison und dieser Saison. Und ja, wenn er dann halt, oder sein Team dann schlechter performt, wird vielleicht bald mal auf ihn gezeigt. Aber geil, erstes Spiel gewonnen.
Interessiert, glaube ich, niemand ja. Danach, wie das zustande gekommen ist. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin aber auch überrascht gewesen. Das ist noch lustig. Ich hatte Thomas Eberli noch in der U21 vom FCB als Trainer. Zwar nur für ein halbes Jahr, und eben, ich glaube, er ist dann nachher noch zu Luzern, und bevor dann eben das Estland-Abenteuer antreten hat. Ich bin schon auch sehr überrascht gewesen, weil zum einen hat Servet den Göpp gewonnen. Meiner Meinung nach, ich glaube, man darf nicht vergessen, Servet gibt den wichtigsten Stürmer im Winter mit dem Chris Bedia ganz ab. Ich glaube, wenn das nicht so ist, könnte man vielleicht auch darüber reden, ob es vielleicht sogar einen anderen Meister gegeben hat, oder zumindest das Meisterrennen nochmal deutlich knapper ausgefallen war. Ich glaube, das ist auch ein Thema gesehen bei den Genfer, dass, ja, dass sie einen Spieler hatten, den sie nicht regelkonform angemeldet haben, der nicht geklappt hat. Und ja, dort habe ich das Gefühl, dass, ja, dass der René Weiler sicher nicht schlecht aufgehoben ist als jemand, der den Verein schon kennt und der die Mannschaft kennt und eine Vorstellung auch schon von der Mannschaft hat. Ja, und was der Häberli angeht, man wird sehen, wo wie Nasis Team wird ja formen und vielleicht auch dort wird Anpassungen vornehmen. Ich glaube als Trainer, dass es aktuell sehr attraktiv gewesen ist zu einer Mannschaft wie Servet, die sehr ein bestehendes Konstrukt hat, quasi zu übernehmen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit der Servet dann weitergeht. Finde ich auch, wir haben es vorhin schon kurz davor gehabt, mit Lugano auch eine von den herausfordernden Mannschaften. Ja, wo man gespannt darf bleiben, wie sie sich weiter weiterentwickeln.
Absolut, sehe ich gleich. Und wie du es richtig gesagt hast, hey, hauptsächlich gewonnen. Wenn nach dem Match eigentlich niemand richtig zufrieden war, aber mit dieser Effizienz, 3 Punkte.
Kann man machen, oder?
Ja,
nehmen wir.
Definitiv.
Bevor wir die Super League abschliessen, Till, vielleicht noch an dich die Frage, was nehmen wir mit aus dieser ersten Runde? Was sind für dich so die Überraschungen? Mit was hast du gar nicht gerechnet? Was ist etwas, wo du dich vielleicht auch bestätigt fühlst?
Ich glaube, es ist logischerweise immer schwierig, nach dem ersten Spieltag irgendwie etwas reinzuinterpretieren. Ich meine, was wir jetzt auch noch nicht so tief drauf eingegangen sind, sind Kaderveränderungen. Ist aber auch da ist so eine Dynamik drin, wie allen Teams sind noch Gerüchte. Es ist eine erste Einschätzung.
Ja.
Ich meine, die klarste Überraschung ist sicher, dass der Titelverteidiger gegen den Aufsteiger verloren hat.
Ja.
Positiv überrascht haben wir der FC Zürich und Transfers von Lugano, ja. Ich glaube am meisten.
Ja.
Und alles andere, ja, wird sich zeigen bald. Es geht ja jetzt schon Schlag auf Schlag weiter.
Genau, wie du es richtig angedeutet hast, ist am Mittwoch ja schon das vorzogene Spiel, wo die Berner Young Boys in Genf gegen Servette werden antreten. Ich würde jetzt sagen, doch durchaus ein Leckerbissen, wo uns da am Mittwoch schon wieder erwartet. Und ich denke auch, was der Ausblick angeht, hast du alles gesagt. Ich bin auch gespannt, was noch auf dem Transfermarkt geht. Wo es noch Veränderungen gibt. Ich denke, da wird es durchaus noch das eine oder andere geben, wo wir darüber schwätzen können. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen an dieser Stelle mal die Super League hinter uns und kommen zu der Women's Super League, die ja noch in der Sommerpause ist. Dementsprechend gibt es dort noch nicht allzu viel zu sagen, außer dass es am 10. August dort weitergeht und wir sicher dann im Vorhinein auch noch werden dort ein bisschen näher darauf eingehen, was dort so gegangen ist auf dem Transfermarkt. Was sonst noch? Die VNazi hat noch gespielt vor ein bisschen mehr als einer Woche in der Quali und sich erfolgreich können durchsetzen gegen die Türkei zuerst mit 2-0 durch Goal von der Sydney Scherdenleib und der Anna-Maria Zürner-Gorcevic. Sie machen damit den Aufstieg in die A-Liga A wieder klar, was, denke ich, sehr, sehr erfreulich ist. Und im letzten Spiel gewinnen sie dann nochmal 3-0 gegen Aserbaidschan, wenn mich nicht täuscht, genau, mit Goal von der Miriam Tertsch und der Viola Caligaris und nochmal der Anna-Maria Zunogorcevic. Till, jetzt nochmal eine andere Frage. Du bist ja noch am Gurten gesehen. Meines Wissens sind Frauen-Nazi-Spielerinnen oder sicher ein paar sind auch noch dort. Ich hoffe, die haben sich so da ein bisschen gut geholt, wie du.
Das ist eine überraschende Frage. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe das neue IB-Dress vorgestellt worden. Das habe ich gesehen.
Okay,
Die haben sie verschenkt, aber hat sie sich natürlich verdient, wenn sie dort sich auch noch das Festival das Festival genossen hätten.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, beim Frauenfußball, gerade speziell beim Schweizer Frauenfußball, merkt man ja aktuell wirklich, wie die Euphorie steigt in Richtung EM nächstes Jahr. Merkt man auch in der Stadt, in der jeweiligen. Und ich glaube, ja, das wird ein ziemliches Fest.
Absolut.
Und so wie es gut.
Ja. Ja, fair Punkt. Also ich denke auch, sollte ich ruhig ein bisschen Gas geben haben. Und,
hast du das denn gehört?
Ich habe auf den sozialen Medien das ein oder andere Foto gesehen von Spielerinnen, die dort waren. Aber das ist doch cool. Haben sie verdient.
Und, absolut.
Jetzt wahrscheinlich steht bei ihnen dann schon bald wieder Vorbereitung an. Und dann gibt es dann oft in der Regel weniger zu feiern.
Der Rätsch ist Erfahrung.
Ja, sag's nicht. Aber das war einmal. Genau. Kommen wir doch gerade zum nächsten Thema, und zwar den Spielern, die international aktiv sind. Und auch dort ist es so, dass ja jetzt aufgrund von der EM zum einen und auch zum anderen, dass wir in der Schweiz ja sehr viel loslegen, noch relativ ruhig ist. Till, jetzt gibt es aber sicher auch die ein oder andere Personalie, uns bekannt ist, wo vielleicht einen Wechsel anstrebt oder wo ein Wechsel im Raum steht. Kannst du uns da mehr dazu sagen?
Ja, ich glaube, auch da bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, im internationalen Transferfenster, eben, es ist vor einer Woche, ein paar Tage plus, ist der EM-Final gewesen. Die sind jetzt alle in der Ferien. Klar, es hat schon Transfers gegeben. Ich meine, der wichtigste Transfer mit dem Kylian Mbappé wahrscheinlich, oder? Ja. Aber wir sind ja in der Schweiz und die Spieler, die an der EM für die Schweiz überzeugt haben, die sind ja auch in der Vorbereitung, die sind, oder wenige zumindest, in der Schweiz. Und ja, es gibt natürlich viele Personalien, viele spannende. Ich glaube, die um doch wieder aus Basler Sicht vielleicht auch ein bisschen zu reden, Jerdan Shaqiri, der erstens der Rücktritt aus der Nazi-Guide, kommen wir später noch darauf zu sprechen, und zweitens auch während und vor der EM eigentlich ziemlich deutlich gesagt hat, dass er eher wieder zurück auf Europa will. Und ja, da fühlen sich wahrscheinlich viele Basel-Fans an die alten Rückkehrer zurückversetzt und hoffen natürlich, dass er im Gegensatz zum Ivan Rakitic, der sich ja für einen anderen Verein entschieden hat, dass in Betracht zieht, ja, genau, in Betracht zieht, zurück zum FCB zu kommen. Aber da gibt es sicher auch noch ja, viele.
Ja, ich glaube, die Diskussion ist ja dort so ein bisschen, gibt es andere Mannschaften, die vielleicht, ja, was gerade Salär angeht, vielleicht auch noch die attraktiver sind. Ich glaube auch Panathinaikos ist einmal etwas gesehen, wo im Raum gestanden ist. Ja, ich glaube, aus Basel-Sicht würde man sich sicher riesig darüber freuen. Ja, aber aktuell scheint noch nicht wirklich Bewegung drin zu sein. Wir bleiben gespannt. Was ich auch noch aufgeschnappt habe, ist ein Gerücht aus Italien, und zwar von Ricardo Rodriguez, der aktuell noch bei Torino ist, wo noch nicht ganz klar ist, ob das auch so bleiben wird. Dort sollte angeblich Inter Mailand im Gespräch sein, Till. Wie finden wir das?
Ja, also ein Thema, das vielleicht sicher auch mal noch wird Thema sein, sorry, Thema. In diesem Podcast ist so, ich spiele Fanta Calcio.
Ja.
Und der Ricardo Rodriguez hat eine ziemlich gute Saison gemacht bei Torino. Sein Vertrag ist jetzt abgelaufen. Mhm. Dass es dort Anstalten gibt, dass er dort bleibt, hätte ich jetzt nicht gehört. Ich glaube, er ist ein Spieler, der sehr gut auf Italien passt. Hat er jetzt auch in der EM gezeigt, in der Dreierkette gespielt.
Ja.
Und ja, gilt es sicher auch zu beobachten. Ob er nochmal, ja, also klar, er ist 92 Jahre alt, ist eigentlich im besten Fußballeralter, aber ob er nochmal irgendwie eine Challenge in Europa will oder halt, wie so viele andere, vielleicht gleich auch nochmal außerhalb von Europa spielen, gibt es sicher auch Interessenten. Würde mich wundern, wenn es dort keine Interessenten gäbe.
Ja, es bleibt spannend, würde ich auch sagen. Ein weiterer Transfer, der angeblich ein bisschen damit geliebäugelt wird, ist der Brill Embolo zum FC Bayern München. Das wäre natürlich auch ein richtiger Transferhammer. Aus Schweizer Sicht, was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, bei ihm ist halt einfach die Verletzungsgeschichte, die er hat, sehr unglücklich. Ich glaube, jedes Mal, wenn er fit ist, zeigt er, dass er eigentlich bei jedem Team in Europa könnte eine Rolle spielen, und von Bayern mit dem Max Eberl, den er aus früheren Zeiten kennt,
absolut.
Ist sicher ein Unterstützer.
Ja.
Würde mich jetzt gleich ein bisschen überraschen, also würde mich für ihn natürlich mega freuen, und es ist auch als Schweizer cool, wenn er bei so einem Top-Verein ein Schweizer spielt.
Absolut. Mir ist da gerade noch ein Gedanke dazu gekommen, der Eric-Maxim Choupo-Moting ist ja jetzt nicht mehr beim FC Bayern, und das ist ja eigentlich so ein bisschen die Rolle gesehen, die er dort hatte als Ergänzungsspieler, wenn der nominelle Stammstürmer Harry Kane mal sollte ausfallen oder vielleicht auch mal Probleme hat oder nicht ganz durchspielen kann. Ist das eine Rolle, die du den Brill würdest sehen?
Ich finde, das muss am Schluss er wissen. Ich meine, er ist noch mal 5 Jahre jünger wie der Ricardo Rodriguez, 27. Ja. Ob er die Challenge annimmt, sicher, ja, in der Realität, im Bewusstsein, dass der Stammstürmer von Bayern der Harry Kane ist, zumindest im aktuellen System, und der dann wahrscheinlich ein bisschen eine kleinere Rolle will spielen, vielleicht, aber vielleicht überzeugt er uns auch alle eines Besseren, und ich glaube, zu Bayern, ja, kannst gleich schwer Nein sagen.
Absolut, das ist nicht etwas, wo viele Fußballer jemals in ihrer Karriere werden erleben. Oder ja, sicher auch eine Chance, die nicht regelmäßig kommt. Dann haben wir noch ein paar Namen, die entweder schon fix gewechselt sind oder ja, noch zur Debatte stehen, um einen potenziellen Wechsel machen. Ich denke da unter anderem an Dan Ndoye, der bei Bologna eine gute Saison gemacht hat und vor allem jetzt auch an der EM nochmal für Furore gesorgt hat. Ich denke aber auch an Zeki Amdouni, der jetzt ja in der zweithöchsten englischen Liga würde auflaufen unter neuem Trainer, wenn wir schon gerade den Übergang noch vom FC Bayern haben, wo der Vincent Kompany ja jetzt im FC Bayern ist. Genau, dort bin ich auch gespannt, habe noch nicht gehört. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also vom Zeki am Duni habe ich gar nicht gehört, nicht gelesen. Ich nehme an, es gibt über jeden Spieler irgendwie Gerüchte. Okay, zwar er hat an der EM jetzt nicht so eine tragende Rolle gespielt. Ja. Mir würde es wundern, also mir nimmt es mehr Wunder, was der Danen Doi macht, weil sein Marktwert ist enorm gestiegen jetzt nach der EM.
Ich habe gerade beim SRF gesehen, ich glaube, der Markt, der am zweithöchsten gestiegen ist, oder am höchsten sogar,
immer sehr hoch. Ja, von den Spielen, die mindestens 10 Millionen Marktwert schon hatten, ist er prozentual am meisten gestiegen, auf jetzt 22 Millionen. Und ja, mit dieser Geschwindigkeit, klar, gibt es in gewissen Ligen, also es gibt Ligen, die besser passen zu seinem Spielstil. Ich glaube, Italien hat sehr gut gepasst.
Ja.
Ich habe dort mal ein Gerücht gelesen von Manchester United, ob er der perfekte Spieler ist für die Premier League. Ich weiß nicht, was du dazu denkst.
Ja, ist sicher spannend. Also wenn wir über das Tempo schwätzen, glaube ich, dann ist der Fall relativ klar. Da gibt es keine zwei Meinungen, dass er extreme gute Voraussetzungen hat für England. Ich glaube, was bei ihm sicher immer so ein bisschen das Thema ist, was man auch immer wieder mal so ein bisschen an der EM jetzt hat können, beobachten, ist so ein bisschen der letzte Pass, die Entscheidungsfindung, wo immer noch ein bisschen hapert, ja, wo durchaus etwas wo er sich noch wird steigern, da bin ich überzeugt davon. Aber wo sicher dann in der Premier League noch mal ein bisschen anders funktioniert als in Italien. Aber das ist sicher so, wie du gesagt hast, hat sich der Marktwert gesteigert und auch zu Recht gesteigert, finde ich, mit einer guten EM. Und dementsprechend, werden wir uns gegenseitig, aber euch auf dem Laufenden halten und wieder berichten, wenn wir mehr wissen. Absolut. Genau, vielleicht noch auf der Vollständigkeit halber, wer das noch nicht mitbekommen hat, der Leonidas Dergio ist fix vor Stuttgart übernommen worden, das ist schon länger klar. Wer gestern den FC Luzern gesehen hat, dem dürfte auch aufgefallen sein, dass Adon Yashari weg ist und neu fix bei Brügge spielt für 6 Millionen. Fabian Riedl, haben wir auch schon gehört, ist jetzt ausgeliehen worden zum VfB Stuttgart. Finde ich auch extrem spannenden Transfer zu einem sehr spannenden Konstrukt. Finde ich cool. Schaue ich auch mit Spannung dann auf den Start von der Bundesliga. Und dann haben wir noch den Remo Freulo, der Bologna auch die Kaufoption gezogen hat. Und ich denke, das passt auch ziemlich, ziemlich gut. Das finde ich schon ein Match, oder wie siehst du aus?
Ich glaube auch, also ich glaube, das Nottingham-Abstecherli vom Remo Freulo, ich glaube, das ist nicht so erfolgreich gewesen, also sportlich auf der einen Seite, aber ich glaube, er passt perfekt auf Italien, wird ja dort auch enorm geschätzt von allen Experten. Und ja, und Fabian Riedl hat auch, wie die wir vorhin erwähnt haben, wie auch noch Vargas, der auch sich für den nächsten Schritt empfohlen hat und der auch angekündigt hat, dass er für den bereit ist. Der Riedl hat das schon gemacht, also klar, der Vargas auch in der Bundesliga, aber der Riedl hat das zu einem Champions League-Verein gemacht und tritt jetzt, ja, ich weiß nicht, vielleicht sehen es gewisse als Rückschritt, ich sehe es als absolute Chance für ihn nach
absolut,
so einer EM.
Absolut, bin
ich überzeugt. Und der wird sich sicher, gut da reinpassen.
Bin ich auch sicher. Ich glaube auch, Stuttgart ist ein sehr spannendes Profil als Verein und auch jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Demirovic, der ja auch Schweizer Vergangenheit hat bis St. Gallen. Wo ja auch jetzt gerade kürzlich bei Sky gesagt hat, dass er noch nie gegen so eine Mannschaft gespielt hat, die so dominant auftreten ist und wo auch so ein Ball hinterhergelaufen ist. Und ja, wo der VfB Stuttgart ja auch können für sich gewinnen. Dementsprechend, ich glaube, das ist sicher ein sehr spannender Transfer.
Ich glaube, Stuttgart wird einfach sicher schauen müssen, aber ich glaube auch mit den
Spielern.
Ja, das und jetzt halt mit den Abgängen von einem Girassi oder so. Ja. Ich glaube, mit den Spielern, die sie jetzt zugeholt haben, sind sie sehr gut ausgerüstet. Aber ob es nochmals so eine Saison kann geben, wo ich glaube, letztes Jahr niemand damit gerechnet hat, das werden wir auch gespannt beobachten.
Ja, bleiben wir gespannt und kommen wir doch gerade noch zum letzten Thema, das wir für euch heute mitgebracht haben, und zwar der Nazi-Rücktritt von Xherdan Shaqiri. Heute vor einer Woche rausgegangen auf Social Media. 125 Spiele, 32 Goals, unendliche Gänsehaut-Moment. Till, was macht das mit dir? Oder was hat das mit dir gemacht?
Hey, ich bin mega hin und her gerissen gewesen, als ich das gelesen habe. Weil ich glaube, zum einen ist seine Qualität unbestritten. gerade wenn wir um die Schweizer Nazi reden, aber auch wenn wir um seine Karriere im Club reden. Ich meine, er ist der einzige Spieler, der in den letzten 6 grossen Turnieren mindestens ein Goal gemacht hat. Er hat jetzt auch an der EM wieder gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler kann sein. Darum natürlich schade. Zum anderen finde ich es aber auch einen starken Entscheid. Ja. Und könnte mir vorstellen, dass es ein richtiger Moment ist, weil in der Nazi gibt es mehrere Personalien, wo wahrscheinlich an einem ähnlichen Zeitpunkt sind wie er, wo sich das überlegen, wo vielleicht einen Umbruch wollen einleiten und auch einen guten Abschied haben quasi. Und er ist sicher einer von denen und darum finde ich das auch einen starken Entscheid, auch wenn wir ihn alle sicher mega vermissen werden.
Ja, total. Also ich bin völlig bei dir, dass der Moment, auch wenn jetzt mal kurz die Fanbrille aufhast, zwar wehtut und auch irgendwie, also schon auch mit viel Nostalgie verbunden, weil er uns wirklich extrem viele geile Fußballmomente beschert hat und gleichzeitig, ja, aus Sportlersicht sagt man ja immer so ein bisschen, aufhören ist das Schwerste, oder? Und dementsprechend, ich bin dort auch bei dir, dass der Moment vielleicht gar nicht so verkehrt ist, auch jetzt nochmal die letzten paar Jahre, wo jetzt noch werden zweifelsohne ja noch kommen, vielleicht nochmal im Verein können, in einem neuen Verein können für Furore sorgen. Ja, finde ich auch, hat er einen relativ guten Moment verwünscht. Ich muss schon sagen, also als ich das gesehen habe, das ist halt auch jetzt so, ich meine, jetzt sind wir langsam auch in einem Alter, wo blöd gesagt die Jungs, die auf dem Feld stehen, irgendwie auch dann mal jünger sind oder sogar deutlich jünger als wir. Und ja, im Scheck ist so gefühlt, das ist für mich immer Fußballmagie gewesen. Ich weiß nicht, wie du damit verbindest, aber so, er war der erste Spieler gewesen, der in der Nazi mich hat träumen lassen, blöd gesagt, wo mir das Gefühl gegeben hat, wir können mal einen grossen schlagen.
Absolut.
Und auch die Klatschmomente, die er halt auch hat, das ist etwas, was nur grosse Spieler haben. Und ich habe es jetzt gerade blöd gesagt, wie schon ein bisschen vorweggenommen, wie ich es so ein bisschen in welche Richtung ich gehe. Aber um die Diskussion dort ein bisschen aufgegriffen, ist auch für dich der grösste Schweizer Fußballer, den wir je gehabt haben.
Also ich sage sicher auch, was bei mir eine Rolle spielt, ist, dass er halt auch wirklich in dieser Phase in die Schweizer Nazi gekommen ist, wo wahrscheinlich wir alle uns immer mehr mit der Schweizer Nazi befasst haben, wo sie eben angefangen haben mit dem Umbruch und die jungen Spieler, die wilden Spieler, und er ist sicher immer der Unterschiedsspieler schlechthin gewesen.
Ja.
Liegt auch an der Position.
Ja.
Man kann auch jetzt natürlich ein Name, der einem durch den Kopf geht, aktuell ist sicher auch Granit Xhaka,
der
sicher auch ein unglaublicher Spieler ist für die Schweizer Nazi, aber genau wie du es sagst, ich meine, es ist mir nur durch den Kopf jetzt gegangen vorhin, wo noch der Rücktritt bekannt gegeben hat und das SRF Zusammenschnitt von seinen 32 Goal gemacht hat.
Das ist ganz Hupur, ne?
Es ist ja eigentlich fast eins geiler als das andere.
Ja.
Und der Unterschiedsspieler, so einen, ich weiß nicht, ob wir so einen schon mal gehabt haben, zumindest in meiner Schweizer Nazi-Zeit glaube ich nicht.
Ja.
Und darum, er ist sicher einer, der ganz weit oben ist, bei den besten Spielern von der Schweizer Geschichte, weil er eben auch die Magie ausgestrahlt hat.
Ja.
Es gibt sicher Spieler, die mehr Pass angebracht haben, mehr Goal geschossen haben, er ist nicht Rekordtorschütze, aber eben der Unterschiedsspieler, du hast es wieder jetzt an der EM gemerkt, oder? Er kommt,
typisch Magie,
ja,
typisch pure Magie.
Und darum, ja, also ich würde niemandem widersprechen, der sagt, er ist der beste Spieler. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich könnte festlegen, aber also es ist unbestritten, dass wir ihn vermissen werden.
Absolut.
Und hoffentlich im Club noch dafür aber noch lange miterleben können.
Ja, absolut. Also ich bin da völlig bei dir. Ich habe auch immer so das, etwas, was ich daran gedacht habe, noch, wo wir so im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber vorbereitet haben, ist so gesehen. So. Bei dem Typ weiss ich gefühlt, bei all diesen Goals, die er an den Endrunden geschossen hat, da weiss ich immer, wo ich gesehen bin. Weil so, du hast es jetzt wahrscheinlich auch wieder gemerkt an der EM, oder? Das ist so, wenn die Schweiz ein geiles Spiel macht oder gewinnt oder vielleicht auch noch ein mega schönes Goal dabei ist, das kickt halt schon nochmal anders mit den Emotionen. Und bei mir ist das wirklich so, egal ob es jetzt ist an der WM 2014 in Brasilien, wo einen Bügel aufgeknallt mit einem Hattrick, sein Polen-Goal, der Fallrückzieher, der für mich auch gefühlt eins der allergrössten Goals ist an einer Endrunde, die es je gegeben hat. da weiss ich wirklich effektiv noch genau, wo ich gesehen bin und wie wir ausgeflippt sind. Und das so irgendwo durch die Momente geht es los, blöd gesagt jetzt, also übergeordnet ihn als Spieler, auch wie es gelaufen ist und so. Ich habe das Gefühl, mit einer anderen, wenn er eine andere Karriere gemacht hat, vielleicht nicht in den USA war, hätten wir ihn vielleicht auch noch ein bisschen länger können behalten in der Nazi. Aber am Ende des Tages, ja, glaube ich, würde jeden unterschreiben, dass der Jalen Shaqiri eine fantastische Karriere gehabt hat, vieles auch richtig gemacht hat, entgegen vielen Kritikern. Und ja, jetzt einen guten Moment gefunden hat, um eine extrem grosse Nationalmannschaftskarriere zu beenden.
Ich hoffe wirklich genau, zum Durchschein anschließen, dass er das eben auch so sieht. Ich habe während der Ehemann, haben ja auch alle Medien geschrieben, nie das Gefühl gehabt, dass er mit dieser Rolle jetzt irgendwie am Aufmupfen ist oder sich nicht mehr zufrieden zeigt. Darum, gleich vielleicht hat das ein bisschen reingespielt in das, aber ich hoffe einfach auch, dass er sich bewusst ist, dass viele Leute so denken wie du und ich wahrscheinlich. Und eben, dass er nicht irgendwie ein bisschen einen Groll hegt jetzt und den Abschied bekommt, den er absolut verdient hat.
Absolut.
Und ich habe es überlegt, ich weiss genau auch noch, wo ich die Match gesehen habe. Und ja, ich meine, jetzt zu führen schauen, ist jetzt halt so, das passiert in der Fußballerkarriere, dass man halt sich entscheidet aufzuhören. Und ich glaube aber, nachdem du die EM gesehen hast, kommen neue Unterschiedsspieler. Man muss die auch nicht vergleichen, aber die sorgen dann hoffentlich auch in der Zukunft noch für so magische Momente.
Auf jeden Fall. Wir würden es uns definitiv wünschen. Da bin ich absolut bei dir. Und um vielleicht dort auch nochmal den Bogen zu schlagen, ich habe gerade letztens wieder einen Zusammenschnitt gesehen aus alten Interviews vom Shaq, wo er noch jung ist. Das ist herrlich, was es da noch so im Netz gibt. Ein junger Spieler, der auch einmal in der Schweiz gespielt hat, jetzt an der EM für Furore gesorgt hat und nominell zu einem Wechsel zu Arsenal steht, ist der Ricardo Gallafiori. Und ja, es ist ein sehr spannendes Thema, weil ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat sich da der FCB eine Klausel drin geschrieben lassen, Weiterverkaufsbeteiligungs, ist das richtig? Schwieriges Wort, he? Weiterverkaufsbeteiligungsklausel reingeschrieben lassen und es scheint so, als wäre der Transfer zu Arsenal langsam aber sicher in trockenen Tüchern oder sicher auf dem Weg dazu, egal wo er auch dann, wenn es nicht so die Arsenal sein angeht. Und ja, das bedeutet für den FCB natürlich auch durchaus relativ beträchtliche Geldsäge. Wie stehst du zu diesem Thema? Und grundsätzlich, ja, Tendenz ist ja, wenn man jetzt auch grundsätzlich alle Mannschaften von der Superliga anschaut, ist auch ein bisschen so, dass sehr jung viel eingekauft wird mit Potenzial. Ist das vielleicht auch eine neue Strategie, die Vereine in der Schweiz müssen sich überlegen oder ja, nominell auch schon machen wahrscheinlich?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen ein Wechsel in der Strategie oder in der Taktik halt. Von denen, die die Transfers entscheiden. Weil früher, ich meine, eben, wir haben auch schon in der Super League sehr teure Abgänge gehabt. Eben unter anderem mit dem Jadon Shaqiri, einem Breel Embolo, aber auch einem Fabian Rieder.
Mhm. Das war ja dann eher so ein bisschen Eigengewächs
quasi. Genau, also dass die direkten Transfers sind, genau, auch für teures Geld weg aus der Schweiz. Und das sind halt die Spieler, wo man dann halt muss auch ehrlich sein, dass da dahinter halt auch ein bisschen der finanzielle Gedanke ist, dass man die früh zu sich holt und auch eher billig abgibt, also nicht billig, aber nicht mit diesen enormen Summen, aber dann halt spekuliert, dass wenn halt jemand aus einer italienischen Liga dann weiter transferiert wird, dass er halt teurer ist, wie wenn er direkt aus einer Schweizer Liga kommt, was sich schon eine Saison in Bologna massivstens bewiesen hat, jetzt der EM-Stammspieler gewesen ist. Ja. Das wäre er vielleicht nicht geworden, wenn er direkt vom FCB oder wenn er als FCB-Spieler an die EM wäre und Arsenal hat dann vielleicht am FCB direkt nicht die 50, 60 Millionen, die jetzt suggeriert werden sollen. Und darum ist es ein fairer Gedanke, der jetzt natürlich absolut zeigt, wie das finanziell auch aufgeht. Eine spezielle Meinung, oder vielleicht auch die Frage an dich, was deine Meinung dazu ist. Ich meine, jeder Fußballfan will ja auch eigentlich Eigengewächs sehen bei sich in den Mannschaften, die sich identifizieren. Ja. Ohne jetzt dem Gallafiori abzusprechen, dass er sich beim FCB nicht identifiziert hätte, aber ja, das ist speziell halt ein Paradigmenwechsel, oder so. Ja. Wenn du halt auf deine Jungen komplett setzt und die dann direkt halt verkaufst, oder auch die kannst du mit Weiterverkaufsklauseln verkaufen. Aber ja, wenn sich die, das Thema oder der Trend durchsetzt, wird man wahrscheinlich schon eher jüngere Spieler nicht eigentlich sehen, habe ich auch mal das Gefühl.
Hey, das ist gut möglich. Ich denke schon auch, also ich finde es eine ambivalente Diskussion auf jeden Fall, weil, wie du sagst, ein Spieler wie jetzt das Beispiel von Galafiori nimmt potenziell vielleicht auch ein paar anderen einen Platz weg, das sehe ich. Ich sehe ein bisschen die Schwierigkeit dort drin, zum Beispiel jetzt als Pro-Argument für das System zu bringen, dort, dass halt, ja, die Schweizer Liga ist eine kleine Liga, gerade auch im Vergleich zu anderen grösseren Ligen ist man einfach immer von Transfersummen abhängig. Ich finde, da ist der FCB ein super Beispiel dafür, weil der FCB immer abhängig davon gewesen ist in den letzten paar Jahren, dass Spieler, die sich europäisch in der Conference League oder noch früher in der Champions League bewiesen haben und dann wieder für teures Geld haben können transferiert werden. Oder auch sonst andere Vereine. Das ist bei IBE nicht anders. Das ist bei keinem Verein in der Schweiz so. Und das ist halt so wie ein bisschen ein Konflikt in dem Sinn, ja, bin ich bei dir. Es ist die Frage, ja, was bieten die verschiedenen Jahrgänge, unter anderem bei den verschiedenen Mannschaften an. Das ist eine Frage vom Scouting-Team, von den Sportchefen, dass die dort jeweils ihre Einschätzungen machen und sagen, haben wir jemanden, den wir vielleicht so aufbauen können, der von uns ist, oder müssen wir jemanden dazu nehmen? Aber ja, ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, wo man so ein bisschen sieht, ja, dass wirtschaftliche Faktoren bei einem Fußballverein, sie sind immer schon gross gesehen, aber sicher nicht kleiner werden, tendenziell eher grösser. Jetzt von Vermarktungsaspekten, so, da reden wir ja gar noch nicht, aber eben wirtschaftliche Komponenten bei einem Schweizer Fußballverein extrem komplex und wichtig ist. Und ja, dass nicht jeder Verein den Luxus hat, ja, auf eigene Talente können zu setzen, geschweige denn die Garantie, dass die auch überhaupt verheben, oder? Mhm. Dementsprechend, ja, ich find's auch super komplex, ich finde es super spannend, ja, wie sich das gerade entwickelt aktuell. Eben, wir haben extrem viele junge Spieler, die in die Super League kommen, jetzt auch vom Ausland, oder? Wenn ich jetzt auch gerade an den Bafundi denke, der jetzt gerade an der U19-EM ist mit Italien. Ich meine, das ist ja schon auch ein Ausrufezeichen zum anderen. Ob jetzt das der richtige Weg ist, aus fußballromantischer Sicht, kann man sicher darüber streiten. Ich verstand den Verein, sagen wir es so.
Ja, sicher. Ich meine, es ist ja auch keine neue Realität. Mhm. Ich meine, das Neue ist ja eher eben mit diesen Klauseln, wo man ja eben halt als verkaufender Verein ein bisschen spekuliert, dass der, wenn der Preis, der Initiale vielleicht ein bisschen billiger ist, dass der halt schneller verkauft wird und sich dann eigentlich pokert auf ein Upside-Potential irgendwie, dass der dann halt viel teurer wird, wenn er aus einer Top-Liga kommt, im Gegensatz zu einer Ausbildungsliga.
Absolut.
Die Realität ist ja auch schon früher gesehen, dass man junge Talente gekauft hat und dann halt direkt weiterverkauft hat, oder? Ich glaube, ich würde mir jetzt auch nicht pro und contra die Klauseln irgendwie positionieren wollen. Ich glaube, man hat jetzt halt zweimal wahrscheinlich mit dem Doi auch noch gesehen, dass das ein mega Geschäft kann sein, finanziell, wo man von ins Fahren geht, was im Schweizer Fußball einfach noch nie gegeben hat. Mhm. Dass man so viel Geld bekommt für einen Transfer, den man selber gar nicht gemacht hat.
Indirekt vor allem.
Indirekt, ja. Aber ich glaube, die grundlegende Diskussion ist immer so ein bisschen. Ich glaube, das hat man auch ja, beim FCB, also beim FC Basel gesehen in letzter Zeit, bevor man über die Klauseln geredet hat, dass man halt schon nicht ganz viel so Jugendspiele aus der eigenen Reihe gehabt hat und eigentlich bei den meisten gewusst hat, hey, die sind, wenn es gut kommt, eine Saison, maximal zwei Saison und dann wird es die weiterziehen. Das ist ja eigentlich schon immer die Realität gewesen. Und
ich glaube, absolut. Ist die nicht
anders. Ja. Ich meine, über die könntest du wahrscheinlich noch ewig diskutieren, über die Realität von der Schweizer Liga, oder?
Absolut. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, Till, reisen unsere Zeit langsam ein. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit und euch fürs Zuhören.
Merci dir auf jeden Fall, war top gewesen. Und bis zum nächsten Mal, freue mich.
Und euch, liebe Hörer, wünschen wir natürlich auch noch ganz eine gute Woche und herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr bei den verschiedenen Plattformen eine positive Bewertung würdet hinterlassen. Und wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Auf Instagram ist das GameChangerTalk- und auf TikTok GameChangerTalk. GameChanger, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video- und Social-Media-Marketing. Für Kontaktaufnahmen oder Sponsoring-Anfragen bitte kontaktiert uns doch gerne aufs Mail info@crit.online.